drittes Mal ein paar Worte zur Meditation. Und zwar ihrem Kern, dem Bewusstsein. Vielleicht könnte man das nicht nur auf Meditation beschränken, sondern aufs ganze Leben. Wenn mich jemand fragen würde, worum geht es im Leben, was ist der Sinn des Daseins? Dann würde ich ihm sagen, ich glaube, A, es zu durchschreiten, zu transzendieren, wirklich durchzugehen, nicht drumherum zu kommen, nicht sich dem Leben zu verweigern, sondern wirklich durch das Leben zu schreiten. Und B, dabei Bewusstsein anzusammeln, mit der Perspektive vollständigen Bewusstseins, kosmischen Bewusstseins, Erleuchtung. Wenn man sich mit der Frage des Bewusstseins beschäftigt, dann kommt man nicht umhin, die Stimmen zur Nahtodforschung ins Auge zu fassen. Das beginnt schon in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts mit Dr. Raymond Moody. Und das ist jetzt wieder im Augenblick ganz aktuell geworden. Einmal durch den holländischen Kardiologen Dr. Pim van Lommel, der nach 25 Jahren tätiger Arbeit als Kardiologe immer wieder auf Nahtoderlebnisse leider. Das passiert nun mal, wenn man da so der Intensivstation ist, stets. Und dann 2003 durch ein besonderes Ereignis beschlossen hat, ab da sich nur noch der Nahtodforschung zu widmen. Claudia, kannst du ganz bitte runterdrehen, so zum Klang dann. Ganz bitte. Und zwar war das folgendes Ereignis. Ein Mann, den er auf dem Operationstisch hatte, ist eben, wie gesagt, war dabei, hinüberzugehen und in einem sehr kritischen, es gibt ja da auch verschiedene Stadien, sehr kritischen Stadium, wo man gar nicht mehr hoffen konnte, dass er eigentlich wiederkommt, es ist dann doch noch gelungen, ihn wiederzubeleben. Vor der Operation ist ihm seine Prothese aus dem Mund genommen worden, die Krankenschwester, die Operationsschwester hat es in ein Kästchen, in eine Schatulle und weggebracht in ein anderes Zimmer, um später wieder rauszuholen, hat es aber vergessen. Nachdem es gelungen war, ihn zu reanimieren, hat er, nachdem seine Prothese verschwunden war, kein Mensch mehr wusste, wo ist die. Der Krankenschwester gesagt, da müssen Sie in das Zimmer gehen und die rechte Schublade aufziehen und da drin liegt die. Und das hat die völlig verunsichert, weil es war ja unmöglich, das zu wissen, er war ja auf dem Operationstisch gelegen. Und das hat die Menschen, die sich mit dieser Nahtodsituation beschäftigt haben, dazu bewogen, mal zu überlegen, ist das Bewusstsein eigentlich an den Körper gebunden oder kann es außerhalb des Körpers existieren? Denn das ist ja für unser materielles Weltbild völlig ausgeschlossen. Man muss sich mal diese mechanistische Sichtweise der immer noch aktuellen Medizin vorstellen, die davon ausgeht, dass Bewusstsein etwas ist, was durch chemische Prozesse im Körper entsteht. Heißt natürlich, wenn die chemischen Prozesse im Körper aufhören, gibt es kein Bewusstsein mehr. Bewusstsein ist an den Körper gebunden, heißt auch mit der Endlichkeit des Körpers endet es. Mag sein, dass wir deshalb in unserem Kulturkreis so viel Angst vor dem Tod haben. Weil wir natürlich sagen, wenn unser Körper mal aufgibt, dann ist auch unser Bewusstsein weg. Nun, nachdem er seit 2003 immer wieder weitergeforscht hat, Dr. Pim van Lommel, hat er ein Buch mit dem Titel Endloses Bewusstsein herausgegeben. Weil er aus den vielen, vielen Erfahrungen, die er ab da gemacht hat, mit Menschen, die reanimiert wurden und alle auch dieselben Bilder hatten, nämlich die Bilder in etwa durch einen Tunnel zu gehen und dass am Ende Licht ist und dort in einem wunderbaren Licht aufzugehen und in einen Garten Eden oder so etwas. Und die klassische Medizin sagt, naja, das sind jetzt Störungen des Gehirns. Das Gehirn funktioniert nicht mehr normal, nicht mehr gut. Und dazu kommt es zu diesen Absenzen, die dann diese Wahnfantasien entstehen lassen, von paradiesischen Zuständen. Das ist die klassische Version in unserem Kulturkreis. Nachdem aber immer wieder Leute so etwas erzählen, und die Ähnlichkeit ist ja auch eigenartig, wenn diese Störungen kommen, müsste es ja auch mal eine andere Vision geben, als die Vision, ins Licht zu gehen. Und Pim van Lommel hat das eben sehr schön jetzt beschrieben, und ist übrigens gar kein Mensch, der so esoterisch abgedriftet wäre in irgendeiner Form. Das ist reiner, klassischer Mediziner. Ist ihm persönlich durch die Erfahrung mit anderen Menschen klar geworden, Bewusstsein ist endlos. Und jetzt ganz aktuell, vielleicht wird es ein Bestseller, der Fokus hat schon drüber gesprochen, Stern hat schon drüber gesprochen, alle Großen, die Welt hat drüber gesprochen, gibt es einen ganz bekannten Harvard-Professor, Ian Alexander, der Hirnforscher ist, Spezialist dafür, und der auch in die Riege derjenigen gehört hat, die gesagt haben, naja, der Mensch ist eine Maschine, die Bewusstsein produziert. Jetzt aber durch ein schreckliches Ereignis selbst in den Zustand gebracht wurde. Er hat nämlich eine ganz seltene Form einer Meningitis, einer Gehirnhautentzündung bekommen, nicht viralen, sondern bakteriellen, die zunächst mal die menschlichen Teile des Großhirns, die menschlichen Teile des Gehirns angreift und sich dann immer weiter bis zum Stammhirn vorarbeitet und dann den Menschen auslöscht sozusagen. Und in dem Zustand, dem Anfangszustand, wo er gemerkt hat, jetzt passiert etwas ganz Schreckliches mit ihm, hat er sich von seiner Frau in das Krankenhaus, in dem er selbst vorher operiert hat, zu seinen Kollegen bringen lassen. Die haben die Diagnose gestellt mit einer Überlebenswahrscheinlichkeit von 3%. Und haben versucht, ihm nach Kräften zu helfen. Und er selbst und sein Buch trägt den Titel Blick in die Ewigkeit, beschreibt jetzt, was er in diesem Zustand des Sterbens erlebt hat. Und man hat natürlich in den langen Jahren der Gehirnforschung festgestellt, wenn Menschen diese Visionen haben, dann sind bestimmte Gehirnareale dafür zuständig. Das kommt bei dem Zuordnen, so wie die Sprache bestimmten Gehirnarealen zuordnen kann. Tastsinn oder andere Sinne, andere Gehirnareale zuordnen kann. Und diese Visionen ins Licht zu gehen, sind in einem bestimmten Bereich des Gehirns lokalisiert sozusagen. Und da hat man eben früher immer in der Gehirnforschung gesagt, naja, wenn die dann betroffen sind, dann fängt dieses Flackern an und diese Visionen, dieser Irrsinn aus der Sicht der alten Medizin. Nun war es aber so, und das konnten seine Kollegen feststellen, Harvard ist sicherlich nicht irgendein kleines Krankenhaus, was so esoterisch angehaucht Versuche macht, sondern auf dem letzten Stand der klassischen Schulmedizin. Und die Kollegen konnten feststellen, dass genau dieses Gehirnareal, was diese Visionen immer hervorgebracht hat, bei den vielen anderen Fällen, die untersucht wurden, bei ihm bereits völlig zerstört war. Sodass er selbst natürlich diese alte Meinung nicht mehr aufrechterhalten konnte, aber persönlich diese Vision, diese Erfahrung machen durfte, mal in die Ewigkeit zu schauen, mal in diesen Bereich des Bewusstseins zu gehen, was außerkörperlich und endlos existiert. Ist es nicht eine wunderbare Vorstellung zu wissen, wenn unser Körper einmal verlöscht, dann werden wir in diesen Teil des Bewusstseins zurückkehren, der immer schon da war, auch jetzt da ist, immer schon da war. So wie ein Tropfen, dessen Oberflächenspannung sich auflöst und er sich in das Meer ergießt. Das kleine Bewusstsein, eingesperrt in unserem Körper, ist wie das kleine Ich im Tropfen. Irgendwann wird die Hautgrenze dieses Tropfens porös werden. wird sich auflösen. Dann werden wir uns in den Teil des Bewusstseins ergießen, der wir jetzt schon sind, aber dessen wir uns nicht bewusst sind. Und wir arbeiten durch Meditation daran, uns diesen Teils immer mehr bewusst zu werden, bis zu dem Moment, wo die Identifikation stärker mit diesem Teil vorhanden ist, als mit dem kleinen Ich, was eingesperrt ist in die Hauptgrenze. Es kann Ihnen klar sein, dass wenn ein Mensch das erreicht, durch ständiges Meditieren vorzubringen, diesen Bewusstseinszustand, der unabhängig von der Körperlichkeit existiert und sich damit vorrangig identifiziert, dass für den Angst kein Thema mehr ist. Weil er weiß, ich bin das, nicht das Kleine, ich bin das. Und ein Teil von mir hat sich verpuppt in meinem Körper, macht in diesem Körper Erfahrungen des Lebens, die er in den großen Bewusstseinspool am Ende hinein ergießen wird, dafür inkarniere, um diese Erfahrungen in dieser Welt machen zu können und sie dann in den großen Pool zu übergeben. Aber es ist ein bisschen so wie eine Schwangerschaft, während der wir reifen, wenn wir in unserem Körper sind. Der Kulminationspunkt unseres Lebens ist der Tod. So wie der Kulminationspunkt der Schwangerschaft des Kindes im Mutterleib die Geburt ist. Irgendwann wird es soweit sein. Es ist so ausgereift im Bauch der Mutter, dass es hinaus kann aus der Enge des Mutterleibs und dort viel freier draußen existieren kann. Allerdings reift es danach in einen neuen Kokon. Das ist der eigene Leib. Es reift durch das ganze Leben hindurch, bis es irgendwann mal so weit ist, dass auch diese Hülle freigibt, was drin reift ist, das eigene Bewusstsein. Das mag der Grund sein, warum manche Völker weniger Tränen in den Augen haben und weiß zu Beerdigungen gehen, weil sie sehen, da hat es einer geschafft. Er ist aus seinem Kokon ausgetreten, zum Schmetterling geworden, in die Ewigkeit geflogen, in die Endlosigkeit des Bewusstseins geflogen. Da ist er als Tropfen im Meer aufgegangen. Je länger wir meditieren, je mehr wir unser Bewusstsein reifen lassen, auch durch solche Rituale wie hier, desto näher kommen wir diesem Zustand, wo die Grenze sich auflöst. Wo dieses kleine, egoistische Ich aufhört und immer mehr dieses Wir. Denn das, was dann entsteht, ist allgemein. Das ist in uns allen. So wie die Alchemie sagt, Pflanzenalchemie ist ganz schön, die trennt die Pflanze in drei Bestandteile, in den Körper der Pflanze, das ist das materielle Substrat der Pflanze, in die Seele der Pflanze, das ist das ätherische Öl, was aus jeder Pflanze ausgezogen ist und was noch individueller den Charakter einer Pflanze wiedergibt als ihre Physis, und dann in den Geist einer Pflanze, der durch alkoholische Gärung aus jeder Pflanze ausgezogen werden kann. Das ist der Alkohol, der Spiritus. Und der Alkohol aller Pflanzen ist gleich. Der Geist, das Bewusstsein aller Menschen ist gleich. Kein Unterschied. Die Seele ist unterschiedlich. Also auch eine Frage kam heute. Sehr unterschiedlich, sehr individuell. Der Körper ist unterschiedlich und individuell. Der Geist ist weit und frei und wie Spiritus. Manche Menschen ziehen es vor, Spiritus sich einzuverleiben in Form von Alkohol. Auch eine Möglichkeit. Ein Vorstadium zu erleben von dem, was sein wird. Warum trinken wir Alkohol? Weil wir relaxter sind? Weil wir manchmal offener und ehrlicher sind in vino veritas? Weil wir manchmal mit anderen Menschen natürlicher umgehen im spirituellen Zustand durch Alkohol? Irgendwo Spiritus in uns zu haben. Leider ist das nicht der optimale Weg. Deswegen müssen wir es mit Nebenwirkungen bezahlen. Weil wir zu faul sind, dafür etwas zu tun, dass die Spiritualität entsteht. Es ist natürlich leichter, drei Mass runterzuschlucken und dann locker zu sein, als eine Woche hier zu sitzen und danach lockerer zu sein. Aber Man kriegt nichts umsonst in der Welt. Sie müssen so oder so bezahlen. Sie bezahlen durch die Nebenwirkungen des Alkoholismus, wenn sie sich leicht machen oder wenn sie Drogen nehmen. Und hier ist der harte Weg, aber ehrliche Weg ohne Nebenwirkungen. Wir beugen hier vor und kommen diesem Zustand näher. Und werden ein bisschen lockerer. Schaut ihr Hände locker aus, extrem steifen. Aber sie werden merken, das kommt. Sie kommen am Schluss raus wie ein Schmetterling aus der Puppe, wie Phönix aus der Asche nach dieser Woche. Weil sie so viel getan haben, weil sie gearbeitet haben an sich und sich nicht leicht gemacht haben, Pille angeworfen, Glückspille. Ich habe Ihnen schon ein paar Mal erzählt, es gibt ja so einen ganz einfachen Gradmesser, um festzustellen, wo bin ich gerade in diesem Weg hin zu dem weiten Bewusstsein. Erste Stufe heißt, ich muss. Alles, was kommt, voller Widerstand. Das kleine Ich will die Welt nicht. Zorn, Aggression, weg. Oder Gier, ich muss haben. Ganz hart. Ich muss sitzen, jeden Morgen. Zweite Stufe, ich will sitzen. Ich will es wenigstens probieren. Ich bin schon offener für einen Versuch. Ich will das mal machen. Dritte Stufe, ich kann sitzen. Es gelingt mir. Ich kann bereits sitzen. Das Ich ist immer noch stark da, stolz auf das Ich kann sitzen. Vierte Stufe, ich darf sitzen. Bitte nicht die Glocke jetzt. Sitzen ist wunderbar. Ich darf sitzen. Ich darf 8-mal am Tag sitzen. Fünfte Stufe. Es sitzt in mir. Das Ich verschwindet langsam. Es sitzt in mir. Sechste Stufe. Alles ist Sitzen. Es gibt nichts anderes als Sitzen jetzt. Ich verschmelze mit dem Sitzen. Leben ist Sitzen. Sitzen ist alles. Ich bin Sitzen, alles ist Sitzen. Siebte Stufe. Alles ist. Selbst das Sitzen löst sich auf. Alles ist. Es ist ganz einfach, wie es ist. Das kann man auf alles anwenden. Ich muss arbeiten. Ich will arbeiten. Ich kann arbeiten. Arbeit ist ein ganz großes Glücksfeld. Die meisten Menschen haben Glückserlebnisse bei befriedigender Arbeit, wenn sie in der Arbeit weiterkommen. Es ist nicht toll, viel Geld zu haben, nichts zu arbeiten zu haben. Damals geht man in die Depression. Befriedigende Arbeit ist was Wunderbares, ist Berufung. Wenn man Arbeit gern macht, dazu muss man schon im Wollen sein. Vielleicht ein bisschen im Können. Vielleicht sogar schon, ich darf arbeiten sagen. Vielleicht schon ist in mir Arbeit. Vielleicht alles ist Arbeit. Und alles ist. Und die Arbeit löst sich ab. Es wird gar nicht als Arbeit empfunden. Gehen Sie nicht kritisch mit sich um, wenn Sie merken, ich bin da nicht irgendwo in alles ist. Dimensionen, sondern manchmal muss ich, manchmal will ich gerade mal, manchmal taste ich mich im Können voran, dürfen ist noch selten dran. Damit befinden Sie sich in ganz großer Mehrheit. Und das ist auch in Ordnung. Das ist auch nicht böse. Wir versuchen nur heute alles gleich zu machen. Und das hilft den Menschen nicht, irgendwie sozusagen. Ihr seid alle schon Abiturienten, wenn sie gerade mal 1 und 1 zusammenzählen. Es ist ja nicht böse, Erstklässler zu sein. Es ist auch nicht schlecht, es hat auch keine Wertung. Es hat in dem Schulklassensystem der Welt noch nicht so weit vorgedrungen. Und ihr bemüht sich schon. Sie sind ja alle, die sie hier sind, auf alle Fälle schon mal in der Kategorie Ich will. Sonst würden sie sowas hier nicht mitmachen. Oder einmal und nie wieder, weil sie jetzt sind ja quasi erst einmal dabei. Und selbst bei denen, die schon oft dabei sind, kann es sein, dass sie sagen, nie mehr wieder. Also, das reicht jetzt wirklich. Aber warten Sie mal ab, wenn wir rauskommen, so wenn sich der Kokon ein bisschen lockert, wenn wir unser Kreuz in der Karwoche getragen haben. Jeder trägt sein Kreuz hier, wir auch. Ja, es ist auch für uns nicht immer so einfach, hier vorne zu sitzen. Nicht immer das Gefühl, wir dürfen und so weiter. Also. Aber wenn man so eine Perspektive hat, es ist wichtig, es gibt in der heutigen Zeit so wenig Perspektive. Die jungen Leute haben gar keine Perspektive mehr. Und ich habe jetzt junge Leute, sage ich da, so die Kinder von Freunden von uns, die fahren dann mit uns zum Bergwandern irgendwo mit. Da sage ich, was wollt ihr mit uns Sauriern? Habt ihr mit gleichaltrige Kinder, sind 30, die kriegen jetzt schon wieder Kinder, 35. Ja, die kommen dann so beim Spazierengehen und sagen, du hast da neulich mal was gesagt. Die wollen Orientierung. Die wollen nicht Elternteile, die Kinder fragen, was soll ich denn jetzt, was willst du denn jetzt machen? Willst du jetzt lernen heute Abend oder willst du schon ins Bett gehen? Die erwarten Orientierung von einem, der schon ein paar Jahrzehnte länger hier ist in dieser Welt. Und ihm sagt am Anfang, wie ein Pflock, der neben dem Apfelbaum in Stützen reingeschlagen wird, was Sache ist und was nicht Sache. Und auf Fragen Antworten haben. Nicht nur Wellness als Antwort. Also, es ist wichtig zu wissen, es gibt da ein unglaublich seliges Ziel. Für das ich alles, ich habe ja das Glück gehabt, dass ich solche Zustände erleben durfte und immer mal wieder erleben. Da wird man natürlich süchtig drauf und das ist der erste Schritt schon wieder weg davon, weil man kann es nicht wollen. Man kriegt es geschenkt, wenn man in dem Zustand ist. Happiness ist da ein viel schönerer Begriff im Englischen. Happens, it happens, als sein Glück machen. Das ist dümmlich, das kann man nicht machen. Man kann sich vorbereiten, viel tun dafür, dass man in den Zustand kommt, und man das ganz unerwartet, unerwartet. Ganz unerwartet in das Geschenk kommt, so einen Zustand erleben zu dürfen. Aber dann denken sie sich eigentlich jedes Opfer wert, wenn das mal ein Dauerzustand würde, so leben zu dürfen, in diesem Frieden, in dieser Ruhe, in dieser Selbstverständlichkeit, in dieser wiedergefundenen Natürlichkeit und der Anmut, die Natürlichkeit hat. Aber hilft nichts, wenn man wieder dran geht. Na, wenn man eben Rinzai-Zen so ein Koran geknackt hat, so ein logisch nicht lösbares Rätsel. Da gibt es jetzt nicht drei Belobigungen. Da kriegst du das Nächste. Und das ist nur knackbar in einem Zustand, wo sie völlig durchgebrochen sind. Sonst kriegst du die Lösung mit. Logisch kommen sie nicht auf die Lösung. Deswegen gibt es in einer schönen Zen-Anekdote, wo ein Schüler den Meister fragt, spricht immer vom Weg. Wie kann ich ihn suchen, wie kann ich ihn finden? Ich sehne mich auch so danach, den Weg zu finden. Sagt er, wenn du ihn suchen willst, wirst du ihn nie finden. Wenn du nichts suchen willst, wirst du ihn auch nie finden. Sei offen und weit wie der Himmel und du bist auf dem Weg. Immer wieder in diese Vorurteilsfreiheit, in diese Offenheit reinfinden. Morgens aufstehen und sich sagen, schauen wir mal. Beckenbauer, glaube ich, ist deshalb so hoch aufgestiegen in seiner Fußballerkarriere, weil obwohl er Jungfrau ist und zur Jungfrau passt, schauen wir mal gar nicht. Die will es ganz genau wissen. Diesen Antipoden, schauen wir mal, ist Fische. So mit verträumten Augen schauen, was kommt. Als Jungfrau diesen Gegenpol integriert. Und sagt, schau mal, nicht diese blödsinnigen Prognosen, immer was wird sein, wird der jetzt gewinnen oder wird er nicht gewinnen? Im Hier und Jetzt. Was ist jetzt? Was ist jetzt mit dir? Lässt du dich auf den Augenblick an? Bist du ganz da? Bist du völlig entspannt und offen? Einfach so. Ja, also ein wunderschöner Weg wartet auf uns, lange Rede, kurzer Sinn. Und wir reifen, ohne dass wir uns überanstrengen sollten dabei. Denken Sie auch immer ein bisschen dabei, wenn man diese Hierarchien aufbaut, das ist so gefährlich, da gibt es auch zu Recht kritische Stimmen, die dann von irgendwelchen elitären Weltbildern sprechen, wo dann die Menschen sich Schuldvorwürfe machen und mea culpa. Und sie haben Recht, die Leute, die das kritisieren. Es darf nicht dazu führen, in die Arroganz zu kommen. Deswegen hat Rüdiger Dahlke ja oft schon gesagt, Hildegard von Bingen warnt davor, wenn man solche Seminare macht wie hier, gerade durch Fasten, wird man sehr arrogant. Und es ist eine der Todsünden, die man nicht wegkriegt mit Fasten, Arroganz, Überheblichkeit. Man kommt mal so in die Stimmung, wenn die anderen so von der Scheunsachsen kommen und der Saft so ein bisschen aus dem Mundwinkel läuft und denkt sich, mein Gott, darf das noch wahr sein? Aber da müssen Sie Metta üben, wie wir schon gehört haben, Mitgefühl. Das ist halt der Weg noch ein bisschen länger, der ist ja auch nicht böse, der Mensch. Der leidet ja auch sehr unter seinem So-Sein. Sie haben schon ein Stück Weg mehr hinter sich gebracht. Freuen Sie sich drauf. Aber Perspektive zu haben, wie gesagt, das gibt uns den Sinn im Leben. Wenn Sie fragen, wozu lebe ich, dann wissen Sie, ich lebe dazu, um in dieser Seligkeit irgendwann mal zu baden. Und ich kann es durch eigene Kraft schaffen. Und wenn ich es mal nicht kann, dann liebe ich mich dafür, dass ich es nicht kann und warte auf den Augenblick, wo ich es wieder kann. Nichts zwingen. Ja, und diese offene Weite, die ist jetzt auch wieder im Raum und in Ihnen angesagt, wenn es um das Wehen in der Musik geht und in den weichen Bewegungen, die uns dazu helfen, nicht nur durch Konzentration auf uns, Bewusstsein und damit Kraft in uns reinzubringen, erste Regel für die Gesundheit nach der chinesischen Medizin, sondern auch die Energie im Körper in weiches Fließen zu bekommen, durch die Bewegungen. Denn dann müssen die Meridiane, die werden dadurch schön weich gemacht und dann fließt in den Meridianen harmonisch. Und dann haben wir die zweite Regel auch noch auf dem Weg zur Gesundheit. Mhm.